Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden des Herrn. War ein schöner Gottesdienst bis hier. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und jetzt geht bitte nach Hause. Mit diesen Worten enden bei uns in Kempten, ungefähr mit diesen Worten, enden die Gottesdienste. Es gibt am Schluss den Segen. Und als ich letzte Woche vor der Gemeinde stand und die Arme ausbreitete für den Segen, den ich den Menschen zusprechen will, Gutes, das von Gott kommt, am Ende des Gottesdienstes, da ist mir irgendwie aufgefallen, dass jeder Gottesdienst mit einem Rausschmiss endet. Man könnte auch sagen, geh mit Gott, aber geh. Oder geh doch nach Hause. Es ist so, als ob wir gar nicht in der Kirche bleiben sollten. So wirkt es. Und so ist es auch. Ich will mit euch heute darüber reden, warum ein Gottesdienst nur die halbe Miete ist. Und mein Predigttitel seht ihr hinter mir, der heißt tatsächlich, geh doch nach Hause. Oder warum ein Gottesdienst nur die halbe Miete ist. Ihr habt euch jetzt hier so viele Gedanken über Gottesdienste gemacht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, euch nochmal einen anderen Blick auf die Gottesdienste zu geben. Mit dem Gedanken, der eigentlich jeden Gottesdienst enthält. Nämlich, dass ein Gottesdienst kein Selbstzweck ist, sondern dass ein Gottesdienst damit aufhört, dass du weggeschickt wirst. So als ob das Eigentliche dann erst passiert, wenn du diese Kirchtür wieder verlässt. Und mir ist es letzte Woche so aufgefallen, dass ich bei uns heute Morgen tatsächlich da auch schon drüber gepredigt habe, weil es mich irgendwie total berührt hat. Wir sind losgeschickt und wir werden jeden Sonntag, wo wir in einem Gottesdienst sind, werden wir losgeschickt in unseren Alltag. Und jetzt habe ich die Aufgabe bekommen, eure gesamte Predigtreihe zusammenzufassen und daran kann ich nur scheitern. Und deswegen habe ich mir ein paar Dinge rausgepickt, wo ich denke, wir erleben im Gottesdienst Elemente, die über sich hinaus deuten und die dir genau diesen Gedanken, geh nach Hause jetzt damit, irgendwie ja, ganz, ganz stark bewusst machen sollen. Drei Punkte sind mir besonders wichtig heute Abend und drei Punkte will ich mit euch anschauen. Der erste Punkt lautet christliche Gemeinschaft. Mir ist aufgefallen, dass ein Gottesdienst nur dann ein Gottesdienst ist, wenn mindestens zwei Personen anwesend sind. Ein Gottesdienst findet nicht statt, wenn nur eine Person anwesend ist. Und tatsächlich, glaube ich, können wir davon ganz viel lernen. Können wir davon inspiriert werden für unseren Alltag, für das, was danach kommt. Es ist nämlich so, dass, wie schon vorhin angeklungen, alleine sein irgendwie nicht so Sinn und Zweck von uns Menschen sein kann, als grundsätzliches Gefühl. Und ich glaube, das liegt daran, dass Gott selbst schon eine Gemeinschaft ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir entdecken in der Bibel immer wieder, in seinem Wort immer wieder, Momente, wo auch Gott ganz besonders seinen Segen oder ganz besonders irgendwie seine Gegenwart dahin packt, wo mehr als eine Person anwesend ist. Und ich möchte mit euch heute eine Stelle anschauen, die wahrscheinlich einige von euch auch schon kennen. Das ist ein Zitat von Jesus, der was zu christlicher Gemeinschaft gesagt hat. Der hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wahrscheinlich hast du diesen Vers irgendwo schon mal gehört und wahrscheinlich im Kontext von einem Gottesdienst. Ich möchte uns heute herausfordern, dass dieser Vers eigentlich wahrscheinlich noch viel, viel mehr als Gottesdienstmaterial sein sollte, damals schon und auch heute noch. Jesus ist in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen als wir heute. Jesus war Jude. Jesus hat eine eigene Tradition, eine jüdische Tradition. Und Jesus zitiert oder bezieht sich mit diesem Satz vermutlich auf eine jüdische Tradition. Die Rabbiner haben nämlich gelehrt, viele Jahre schon vor Jesus, dass Gott selber immer dann besonders anwesend ist, wenn sich mehr als eine Person trifft, also zwei oder drei oder vier. Und es gibt ganze Schriftstücke, die das deutlich machen. Und ich möchte aber nicht hier nur alleine stehen, sondern ich will es euch mit der christlichen Gemeinschaft auch nochmal zeigen. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr euch, wenn sich zwei Freiwillige finden würden, die mal hier vorne so ein bisschen christliche Gemeinschaft für mich darstellen können. Keine Angst, ihr kriegt nur ein Buch in die Hand gedrückt und müsst so tun, als ob ihr euch unterhaltet. Gibt es zwei Leute, die bereit wären, sich auf diese Stühle hier zu setzen? Einfach so als Anschauungsmaterial. Ja, dann komm mal nach vorne. Guck, du kriegst auch von mir meine schöne alte Bibel. Und jetzt bräuchte ich, damit Gemeinschaft stattfinden kann, haben wir gerade gelernt, bräuchte es noch eine zweite Person. Du kriegst von mir ein sehr, sehr cooles Buch über den Wald und was der Wald mit unserem Glauben zu tun hat. Und ist tatsächlich so. Und ihr habt jetzt christliche Gemeinschaft, ja? Solange, bis ein neues Thema kommt. Also, ihr schaut euch einfach mal die beiden an, was die da so machen. Und ich möchte zurück zu diesem Vers kommen. Und ich möchte ein altes Rabbiner-Zitat euch vorlesen, das von 110 vor Christus stammt, also lange vor der Zeit, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. In einer alten rabbinischen Schrift heißt es: Erwirb dir einen Studiengenossen. Wie ist das gemeint? Das will lehren, dass sich der Mensch einen Genossen erwerben soll, mit dem er gemeinsam isst, trinkt, die Schrift und Tradition studiert, schläft und ihm alle seine Geheimnisse, das Geheimnis der Tora und das Geheimnis der Sitte, offenbart. Wenn drei sitzen und sich mit der Tora beschäftigen, die Tora sind die 5 Bücher von Mose, so rechnet es ihnen Gott so an, wenn drei da sitzen, als wären sie eine Synagoge, steht in einer alten rabbinischen Schrift, als wären sie eine Vereinigung vor Gott geworden. Was Jesus mit diesem Satz den Menschen damals also sagen möchte, ist, dass sie sich miteinander treffen sollen in seinem Namen, im Namen Gottes, und dass sie eine besondere Gemeinschaft miteinander haben sollen. Und dann verspricht er ihnen, dass er dort anwesend ist. In dieser jüdischen Tradition ist es ziemlich ein starkes Stück, wenn Gott anwesend ist. Da gibt es so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus der alten Geschichte, wo Mose damals aus Ägypten raus ist und in der Wüste sich befunden hat. Da gab es so eine Wolke, die Schechina, das war die Gegenwart Gottes. Und die hat die Leute geführt. Und das verbirgt sich auch hinter diesem Text. Jesus sagt, ich bin wie diese Wolke, die über euch schwebt. Ich bin da, wo ihr seid, wenn ihr euch in meinem Namen trefft. Und meine Frage an dich heute ist einfach, hast du einen Studiengenossen? Hast du eine Person oder mehrere Personen, mit denen du dich außerhalb des Gottesdienstes triffst, um christliche Gemeinschaft zu haben? Gibt es Leute, mit denen du dich triffst und wo du dich über Gott unterhältst, wo du über eine spannende Bibelstelle diskutierst, wo du mal auch einfach sagst, hey, du, mein Freund, meine Freundin, ich brauche Gebet. Jesus selbst verspricht, dass er da ganz besonders nahe ist. Und ein Gottesdienst, wie wir ihn heute feiern, der ist wie so ein kleiner Vorgeschmack dafür, was bei uns jede Woche eigentlich passieren kann, was bei uns immer und immer wieder passiert. Gestern Nacht haben meine Frau und ich mit einer Freundin noch bis bis 12 Uhr nachts über einen Bibelvers diskutiert, den wir nicht verstanden haben, obwohl diese Freundin danach noch 2,5 Stunden nach Nürnberg fahren musste. Verrückt, wie spannend es sein kann. Die wollte einfach nicht gehen, weil wir waren noch nicht fertig mit dem Gespräch. Christliche Gemeinschaft, ich will es euch ans Herz legen, weil man davon nur profitieren kann. Ich merke, dass ein Gottesdienst mich immer wieder daran erinnert. Es ist so cool, dass wir gemeinsam hier sind, dass wir uns wirklich auch sehen. Und ich glaube auch, dass Gott hier in diesem Moment da ist. Aber es ist noch viel, viel schöner, wenn das unter der Woche auch immer wieder passiert. Und wenn wir uns Studiengenossen erwerben und gemeinsam da sitzen, über Sachen nachdenken, füreinander beten und Jesus selbst verspricht, ich bin bei solchen Leuten, die das machen. Ich habe vorhin ein paar Leute gefragt, hey, wie ist das eigentlich? Habt ihr hier so Hauskreise oder kleine Gruppen oder so? Irgendwie habt ihr nicht so richtig reagiert. Also mein Impuls und ich glaube auch Gottes Impuls, startet solche Kreise, trefft euch miteinander, auch unter der Woche. Ein Gottesdienst ist nur die halbe Miete. Ihr müsst nachher nämlich wieder gehen. Geh doch nach Hause. Und was dann? Noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, dass in unserer Zeit Glaube immer mehr zur Privatsache verkommt. Dass Menschen denken, schon okay, du glaubst deine Sache und ich glaube halt meine Sache und wir bleiben aber dabei, weil wir wollen ja niemanden unseren Glauben irgendwie überstülpen oder sowas. Und wir lassen die Leute in Ruhe. Der Witz ist, das war früher nie so. Leute haben immer diskutiert. Die jüdische Tradition zum Beispiel ist voll davon, dass das Glauben dann wächst, wenn man miteinander redet. Über das, was man glaubt, über das, wo man zweifelt. Und ich will euch heute herausfordern an dem Abend, dass wir damit mehr wieder anfangen, uns Studiengenossen erwerben. Ich danke euch zwei. Ein kleiner Applaus für die beiden, die hier so großartig christliche Gemeinschaft dargestellt haben. Vielen, vielen Dank. Voll gut. Ein zweites, was ihr in der Predigtreihe auch hattet und was mir aufgefallen ist, ist das Thema Lobpreis oder Lobpreis und Gebet. Es gehört zu meinen schönsten Gottesdiensterfahrungen, wenn man gemeinsam, so wie jetzt auch gerade bei dem Lighthouse, wenn man gemeinsam singt und irgendwie so richtig in einen Flow-Moment kommt, so richtig das Gefühl hat, wow, mein Gott ist gut, der ist wirklich zu loben, der ist groß. Aber gehört Lobpreis wirklich nur in die Kirche? Ist es nicht so, dass unser Alltag voll mit guten Dingen ist, für die Gott gelobt gehört? Ich glaube schon. Und wie geht das nun? Wie können wir Gott im Alltag anfangen zu loben, ihn mehr entdecken, ihn mehr hochheben? Das Bild da vorne verrät es schon. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein paar Ideen, wo ich selber in den letzten Tagen einfach Lobpreis erlebt habe im Alltag. Aber zuvor möchte ich euch noch ein paar Bibelstellen zeigen, zwei Bibelstellen zeigen, wo deutlich wird, dass Gott sehr zu loben ist. Die erste Bibelstelle steht in Römer 11. Da heißt es, denn aus ihm, aus Gott, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin so ein bisschen ein Sprachennerd und ich kann nur sagen, schaut euch mal diese Präpositionen an. Ist das nicht schön? Aus, durch, zu wem? Von wem? Durch wen? Ja, durch Gott. Alles. Schöpfung, wir, diese Welt, das ist umfassend. Das ist krass. Und dafür gehört Gott alles Lob. Im Kolosserbrief, dem zweiten Bibelvers, den ich gefunden habe, es gibt ganze 5 dieser Art Bibelverse im Neuen Testament, heißt es, noch intensiver, denn in ihm, wieder eine Präposition, in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das sind gewaltige Verse, große Verse, Verse, die sagen, Gott ist riesig und alles, was Gott getan hat, soll ihm irgendwie Lob geben. Und zwar nicht nur im Gottesdienst, glaube ich. Ich möchte euch in letzte Woche mit hineinnehmen, wo ich zum Supermarkt gegangen bin, um den Salat zu vergessen, den meine Frau so liebt. Und ich möchte euch von einem kleinen Moment erzählen, wo ich einfach ins Staunen und ins Loben gekommen bin. Ich bin die Straße zum Supermarkt gelaufen, als ich auf einmal ein Rascheln höre. Und diese netten Dinge auf dem Boden überall verteilt sehe. Das war am Dienstag. Ich weiß nicht, bei uns in Kempten war ein ziemlicher Sturm und der Wind, der hat dieses gelbe Blättermeer, was sich da unter mir irgendwie gezeigt hat, immer so aufgewirbelt und alles war irgendwie wie so ein gelber Teppich und ich bin da durchgelaufen und ich habe auf einmal hat so Klick gemacht und ich habe gedacht, wow, und ich kenne den, der das gemacht hat. Und ich fing so an, Gott dafür zu loben, auf dem Weg zum Supermarkt, in einer ganz normalen Situation, in einer Situation, wo ich dann kurzerhand, das mit der Salatfrage ist wirklich problematisch bei uns, wo ich dann auch noch wieder diesen Salat vergessen habe. Aber es war ein so cooler Moment und es war am Dienstag, nicht am Sonntag. Lobpreis ganz praktisch, durch unser Gebet, wenn wir irgendwas sehen, was uns auffällt, wofür wir Gott loben können. Ich möchte dir aber noch einen weiteren Gedanken zum Thema Lobpreis geben. Ich habe nämlich angefangen, auch darüber nachzudenken in der letzten Woche, wie ich denn überhaupt mit dem Lob so allgemein umgehe. Wenn ich einen Menschen sehe vor meinen Augen, der irgendwie was Gutes gemacht hat, dann lobe ich den. Wenn ich irgendwo in der Gemeinde oder in meinem Freundeskreis sehe, boah, da ist jemand, der hat was richtig, richtig cool gemacht, dann kriegt er von mir ein Lob. Ist ja normal. Kann man in Gottesdiensten einüben, kann man in seinem Alltag einüben. Aber ich habe mich dann gefragt, wie rede ich eigentlich über Gott, wenn andere Menschen mit mir anfangen, über Gott zu reden? Kommt da Lob raus, wenn ich über Gott rede? Oder verteidige ich ihn eher? Ich habe mich in der letzten Zeit oft ertappt gefühlt, dass ich, wenn das Gespräch auf Gott kam, irgendwie angefangen habe, so zu stammeln. Ja, ich finde Gott schon toll, aber ja, er ist schon ganz schwierig und es passiert auch wirklich viel, viel Schlimmes in der Welt. Und ja, es ist schon voll in Ordnung, wenn du die Bibel nicht verstehst. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Buch. Und bin ich jetzt von Gott begeistert oder nicht? Ist Gott zu loben oder nicht? Ich will lernen, dass wenn Menschen mit mir reden und wenn das Gespräch auf Gott kommt, dass ich dann Gott mehr lobe, dass ich ihn in meinem Alltag groß mache. Und eigentlich geht es ganz leicht, weil ich habe in meinem Leben schon so viele Dinge erlebt, wo Gott wirklich Gutes getan hat. Heute Morgen habe ich mich an eine Geschichte wieder erinnert gefühlt, wo in meiner eigenen Familie mein Vater von einer Krankheit geheilt wurde, wo kein Arzt sich erklären kann, warum das passiert ist. Mein Bruder war gerade noch unterwegs, ich war 2 Jahre alt, und mein Vater wäre beinahe gestorben. Und er hatte ein faustgroßes Abszess in seiner Leber. Und dann sind Leute aus der Gemeinde gekommen und haben für ihn gebetet. Und von einem auf den anderen Tag war dieses Abszess in der Leber weg. Und die Ärzte haben vorher gesagt meiner Mutter, dass ihr Mann stirbt. Und der war am Ende wieder komplett picobello gesund. Und das sind so Dinge, die kann ich nicht erklären, die passieren auch nicht immer. Gott heilt nicht immer. Aber das sind Dinge, die in meiner Biografie stecken. Warum lobe ich Gott so selten dafür? Warum erzähle ich so selten diese Geschichte? Habe ich mich gefragt. Ich glaube, dass Gott Eigenschaften hat, die zu loben sind. Nicht nur, dass er die Welt schön gemacht hat, sondern dass er treu ist, dass er menschenorientiert ist, dass er liebt und so weiter und so fort. Ich will Gott in meinem Alltag noch mehr loben. Und ich will im Gottesdienst lernen, wie Loben geht, gemeinsam mit euch, gemeinsam miteinander. Und dann will ich aber in meinem Alltag das, was ich sonntags im Gottesdienst geübt habe, auch anwenden. Und ich möchte öfter diesen Gott loben und hochhalten. Wie geht das bei mir ganz praktisch? Also das eine sind tatsächlich so Momente, wo ich innehalte und auf einmal mal so in den Mikrobereich gehe und mir zum Beispiel so ein Blatt angucke und ins Staunen komme darüber, was für einen Schöpfer ich habe. Und das andere sind tatsächlich dann doch wieder Lieder und es ist Musik. Es geht heutzutage einfacher als jemals zuvor, den Alltag voll mit guter christlicher Musik zu packen. Spotify sei Dank. Das ist keine Schleichwerbung, das ist offensichtliche Werbung. Ich hab gemerkt, dass wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin, dass ich von denen was lernen kann. Weil wisst ihr, was Teenager, was Jugendliche machen, nachdem sie auf einer Freizeit waren oder nachdem sie irgendwie auf einem christlichen Event waren? Sie machen sich eine Playlist mit all den Liedern, die dort gesungen wurden, und sie hören diese Liste wieder und wieder an in ihrem Alltag, weil sie spüren, wow, da erinnere ich mich an den Moment, wo ich meinem Gott zum ersten Mal oder mal wieder begegnet bin. Es gibt tatsächlich, ich habe zu Hause im Büro so ein dickes Buch über diese Thematik, Generation Lobpreis heißt es, aber das ist Realität. Jugendliche haben einen unglaublichen Zugang zu Gott durch guten Lobpreis, gute Musik. Warum nicht davon lernen? Warum nicht ab und zu mal in meinen Alltag, wenn ich zur Arbeit fahre mit dem Auto oder so, eine Playlist reinmachen, wo ich ins Loben komme, wo sich mein Blick nach oben richtet? Das sind zwei kleine Gedanken dazu. Ein Gottesdienst ist mit seinen Liedern eine Vorbereitung auf den Alltag. Im besten Fall lerne ich dort, wie man Gott lobt. Aber das ist nur die halbe Miete. Ich glaube, dass Lobpreis nach Hause gehört, in mein Wohnzimmer. Und ich glaube, dass Lobpreis in mein Auto gehört, auf dem Weg zum Supermarkt gehört und in die Uni und in die Schule gehört. Ständig und überall ist Gott zu loben. Das will ich mehr einüben. Ich möchte noch auf ein letztes Element von Gottesdiensten eingehen, dem wir immer wieder begegnen, aber das wir vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen. Es ist das Kreuz und das Abendmahl, über das ihr auch mal ganz speziell geredet habt. Es ist nämlich spannend, wo, an welchem Ort Gottesdienste stattfinden und an welchem Ort Christinnen und Christen zusammenkommen. Es gibt einen Ort, wo wir alle gleich sind, wo es kein Besser und kein Schlechter gibt, wo es kein Alt und Jung gibt. Das ist völlig irrelevant an diesem Ort. Und dieser Ort ist das Kreuz. Dieser Ort ist das Kreuz, wo wir alle merken dürfen, dass wir bedürftig sind, dass wir Vergebung brauchen und wo wir glauben und wissen dürfen, da ist ein Gott, der sich für uns gibt, verschenkt. Die Menschen früher haben das vielleicht noch viel besser verstanden, weil sie haben ganze Kirchen so gebaut, dass Menschen, die in die Kirche reingegangen sind, in einem Kreuz sich befunden haben. Die Architektur von diesen Kirchen schreit schon, ihr seid eine Gemeinschaft des Kreuzes. Es ist ein besonderes Erlebnis, in einem Gottesdienst zu sitzen und Abendmahl einzunehmen oder sich das Kreuz zu vergegenwärtigen. Und das ist ein Moment, glaube ich, von dem wir auch länger zehren dürfen. Ich habe Gottesdienste erlebt, da habe ich auf einmal ganz, ganz tief gespürt, wow, dieses Kreuz, das da an Jesus hing und das, der gestorben ist, dann später auferstanden ist, das hat was mit mir zu tun. Und das sind so ganz, ganz tiefe Momente. Aber ich glaube, dass diese Momente nicht nur im Gottesdienst stattfinden müssen oder nicht nur im Gottesdienst stattfinden sollten. Ich glaube, dass das Kreuz und das, was es bedeutet, nämlich, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Liebe von Gott brauchen, dass wir so ein Angenommensein brauchen, obwohl wir es nicht verdient haben, das ist ein Gefühl, das brauchen wir am Arbeitsplatz, das brauchen wir in der Schule, das brauchen wir an der Hochschule, weil da gibt es diese Charaktere, die kann man einfach nicht so richtig lieb haben. Die machen es einem so richtig schwer. Aber jemand, der weiß, er ist selber bedürftig, braucht Vergebung und braucht Liebe, der kann auch andere lieben. Und ich will dich herausfordern, in deinen Alltag mehr Kreuz reinzubauen. Wie geht das? Es geht ganz offensichtlich, zum Beispiel dadurch, dass du dir irgendwo zu Hause auch ein Kreuz hinstellst. Ich habe dieses Kreuz unserer Gemeinde entwendet und es steht fortan bei mir neben dem Fernseher daheim, also zwischen Fernseher und Uhr. Und das ist ein genialer Platz, weil ich schaue dadurch tatsächlich ab und zu auf dieses Kreuz. Und in den Momenten werde ich daran erinnert, es ist nicht jedes Mal so, wenn ich das Kreuz sehe, aber es gibt Momente, da werde ich daran erinnert, was Jesus getan hat für mich ganz persönlich. Und ich könnte da noch viel, viel mehr von haben. Bringe ein Kreuz in deinen Alltag, irgendwo hin. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wo, aber vielleicht hast du schon eine Idee. Und noch einen zweiten, einen letzten Gedanken dazu, wie wir auch im Alltag das verstehen können, warum es so ein Kreuz gibt und wie wir auch im Alltag das erkennen können, dass wir Bedürftige sind, ist etwas, was ich von den Katholiken lernen möchte. Die Katholiken haben ein sehr etabliertes System, was uns Evangelische alle komplett abschreckt. Das System nennt sich Beichten. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du dir einen Beichtpartner suchst, dass du jemanden in deinem Leben hast, der sich anhört, was bei dir gerade schief läuft und der dir Vergebung zuspricht, weil er sagen kann, Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Er nimmt diese Schuld wieder weg. Wenn das Wort Beichte dich zu sehr stört und zu sehr abschreckt, dann habe ich auch noch ein richtig schön modernes englisches Wort für dich. Das nennt sich Accountability Partner. Ein Accountability Partner ist jemand, dem ich accountable gegenüber bin. Das heißt, ich schulde dem Rechenschaft. Und ich habe so einen Partner, der sitzt und der lebt in Schottland, ist ein Ami und mit dem telefoniere ich jede Woche. Und ich muss zugeben, ich bin nicht jede Woche komplett ehrlich zu ihm und erzähle ihm alles, aber wir haben einen Vertrag miteinander gemacht, dass wir jede Woche darüber reden, wie es uns geht, wo wir auch schuldig geworden sind und dass wir uns Vergebung zusprechen und füreinander beten. Und ihr glaubt nicht, was das für einen Unterschied macht. Da gibt es Momente, da wird mir das Kreuz so lieb wie bei einer großen christlichen Konferenz. Oder einem richtig coolen Gottesdienst. Mitten im Alltag. Am Telefon. Vielleicht kennst du eine Person, Freund, Freundin oder auch jemanden, zu dem du aufschaust, Mentor, Mentorin, wo du ja vielleicht mutig mal hingehen kannst und sagst, hey, ich möchte dir mal sagen, was bei mir gerade eigentlich alles total schlecht läuft, wo ich schuldig werde, wo ich ungute Gedanken habe und dann bittest du diese Person, für dich zu beten und dir Vergebung zuzusprechen. Es ist eine krasse Sache, aber es verändert unglaublich. drei Gedanken, drei Aspekte von Gottesdiensten, die in dem Alltag ihren Raum finden können. Christliche Gemeinschaft, Lobpreis und Gebet, das Kreuz, das Abendmahl. Ich glaube, dass wir diese Elemente noch viel, viel mehr nach Hause nehmen sollen. Und ich glaube, dass Geh doch nach Hause etwas ist, das ihr euch merken solltet. An jedem Gottesdienstschluss werdet ihr nach Hause geschickt. Und ihr sollt zu Hause euren Glauben leben. Und auf der Arbeit euren Glauben leben. Im Straßenverkehr euren Glauben leben. Und es macht manchmal keinen Spaß. Ist manchmal herausfordernd. Und deswegen brauchen wir so Sachen wie Vergebung und Co. Ein letzter Satz dazu noch. Wenn wir unsere Gottesdiensterfahrungen mit in unseren Alltag leben, spüren das andere Menschen. Es ist unfassbar missionarisch, wenn du in deinem Alltag Gott lobst. Das spüren Menschen nämlich. Die spüren, ob du auf den Gründen gehst und dabei Gott dankbar bist oder nicht. Die spüren das, ob du Menschen vergeben kannst oder nicht. Das spüren die und es macht einen unglaublichen Unterschied. Das strahlt aus. Und vielleicht kannst du eins dieser Dinge heute mitnehmen einfach. Dir überlegen, was du morgen früh, Montag, anpacken möchtest, wo du sagst, ja, dieses Element aus Gottesdiensten, das will ich mir mitnehmen. Das soll heute für mich wichtig sein. Und ich fände cool, wenn wir noch so eine halbe Minute einfach nochmal darüber nachdenken. Gibt es was? Was will ich mir morgen früh vornehmen von diesen drei Dingen? Christliche Gemeinschaft, Lobpreis oder auch das Kreuz, was ich in meinen Alltag mit hineinnehmen möchte. Gott segne euch, Gott segne dich dazu und ich bin gespannt, was für Abenteuer daraus entstehen. Amen.